Pfiffe für den Kanzler bei den Gewerkschaften, Gelächter für die SPD-Chefin bei den Arbeitgebern. Die Sozialpartner schenken sich gerade nichts in diesem Land. Heute Abend beim Treffen im Kanzleramt, da soll es anders sein. Konstruktive Gespräche über das, was anders werden muss, damit die Wirtschaft wieder wächst und der Sozialstaat dann doch möglichst erhalten bleibt. Dafür muss man sich aber aufeinander zubewegen, aber auch wissen, wo man eigentlich hin will. Einigt man sich auf ein Ziel und kann man so insgesamt für bessere Stimmung im Land sorgen? Reformgipfel im Kanzleramt. Was schafft Schwarz-Rot? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Professor Karl Rudolf Korte ist bei uns, Politikwissenschaftler, ehemaliger Direktor der NRW School of Governance an der Universität Duisburg-Essen. Er ist Autor und Politikerklärer in vielen Wahlsendungen. Kerstin Münstermann leitet das Hauptstadtbüro der Rheinischen Post und ist auch Mitglied der Chefredaktion. Ulrike Winkelmann ist Co-Chefredakteurin der Tageszeitung Die Taz. Ich begrüße Professor Nils Kumka, Soziologe. Er forscht zu sozialer Ungleichheit und politischem Protest an der Universität Bremen. Frau Münstermann, noch sitzt man zusammen im Kanzleramt seit 19 Uhr und alle schauen irgendwie auf diesen Reformgipfel, weil nun die Gewerkschaftsvertreter und Arbeitnehmervertreter, Arbeitgebervertreter da gemeinsam sitzen mit den Koalitionären. Was hat man eigentlich erwartet und weiß man eigentlich, was daraus kommen soll?
Ja, also ist genau das eingetreten, was eigentlich Friedrich Merz und das Kanzleramt unbedingt verhindern wollte, nämlich dass man eben so einen, also so einen großen Druck aufbaut und auf dieses Treffen, was ja nur ein, wie hat er es gesagt, kein Kennenlernen, das wäre ein bisschen viel, aber ein nettes Miteinander und ein Ausloten von Korridoren, so war das letzte Wording aus dem Kanzleramt sein sollte. Aber natürlich, also wenn da die Spitzen der Koalition, die Spitzen der Parteien und die Spitzen der Arbeitgeber und der Gewerkschaft zusammenkommen, natürlich erwartet man was. Und deswegen fand ich dieses ganze Management vorher komisch. Jetzt redet man noch. Man hat irgendwie zusammen bei gutem Wetter und einem Regenbogen vom Kanzleramt Bilder gemacht. Bisher ist noch nicht viel rausgedrungen, aber ich finde, nur miteinander reden als Ergebnis eines solchen Abends wäre viel zu wenig. Und ich erwarte, dass man sich einigt, wie geht es hin? Ende des Monats soll ein Reformpaket stehen und da müssen alle zusammen was auf den Tisch legen.
Die DGB-Chefin Fahimi hat ja schon gesagt, nur ein Fototermin wäre ein bisschen zu wenig. Herr Korte, das hat sie vorher gesagt. Ist es ein nettes Beieinander, wäre ja nun auch ein bisschen zu wenig. Also um was geht es da eigentlich im Kern?
Ja, schon so etwas wie ein New Deal irgendwie auszuloten. Gemeinsam vielleicht sich zu verständigen, was die Ausprägung von Verlustkompetenz ausmacht. Denn es geht ja um das Weniger, was irgendwie zu verteilen ist. Und sich auch gleichermaßen auf eine Perspektive, wie Sie gesagt haben, einzulassen. Idealerweise mit so einem Kathedralendenken, richtig groß mal denken. Wo will man eigentlich hin? Was soll eigentlich besser werden? Und das nicht nur in dieser Sprache von Mathematik und Demografie, sondern lebensnäher. Ich glaube, da kann sowas, wenn man zusammenkommt, sehr viel helfen als ein Startpunkt. Und dass man überhaupt zusammenkommt noch in so einem politischen System in dieser Weise, ist erstmal was sehr Positives. In vielen Ländern ist das gar nicht möglich.
Das ist ja die Frage, weil Sie sagen, es wird weniger, man muss gucken, wie man damit umgeht. Genau. Frau Winkelmann, wäre es nicht viel sinnvoller zu sagen, was es vielleicht zu gewinnen gibt miteinander?
Das ist vielleicht das, was Herr Korte meint. Groß denken, wo wollen wir hin? Visionen entwerfen. Das ist das, was schon vielfach bei dieser Koalition auch schon vermisst wurde. Ich fürchte, nur ein Abend wie der heutige eignet sich wenig dazu, genau das herzustellen. Weil wir ahnen alle, wo so viele Leute um einen Tisch sitzen, von denen jeder auch mal geredet haben will am Ende des Abends. Und man sich vorher so schlecht verstand, wie das offenbar der Fall war, wird das heute nicht der Tag sein für die Visionen, die viele von uns ja schon nachgefragt haben.
Die Stimmung ist nicht besonders gut, das sagen alle. Herr Kumper, ist das eigentlich was, was man immer sagt, dass auch Arbeitgeber und Gewerkschaften gerade so schlecht miteinander können? Oder ist das was, was ja einfach in der Natur der Sache liegt? Also bewerten wir das zu negativ?
Das ist schwer zu sagen. Und das kann man wahrscheinlich in 10, 20 Jahren in der Rückschau besser einordnen. Aber es ist erstmal nicht überraschend, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften sich da nicht besonders gut verstehen. Dafür gibt es diese Verbände, weil die sich nicht von sich aus einig sind. Und diese Gipfel gibt es, weil man das weiß. Ich glaube, das Problem an einem Termin wie heute Abend ist eben, das ist ja gerade auch schon deutlich geworden, dass man eigentlich Unvereinbares versucht, zu einer Inszenierung zusammenzuschnüren. Man will groß denken, aber schnell Ergebnisse präsentieren. Man will gegenläufige Positionen zusammenbringen, aber möglichst harmonisch. Man möchte das weniger verteilen, aber dabei auch sehen, was es zu gewinnen gibt. Und das in 3 Stunden.
Aber es gibt ein positives Beispiel eines Gipfels, wo es ganz gut geklappt hat. Das war auch in dieser Koalition der Autogipfel. Hatte gar nicht so viel Öffentlichkeit, aber da ging es darum, dass man gemeinsam versucht hat, ein Verbrenner aus in Europa zu verhindern, also eine deutsche Position hinzubekommen, dass man eben doch noch länger mit dem Verbrenner dealen kann. Und da waren sich Gewerkschaften und Arbeitgeber sehr einig und sind sehr gemeinsam sozusagen gegen die Politik angetreten und haben versucht, die auf ihre Seite zu ziehen. Also ich glaube, die Krisen, die wir gerade haben, fordern tatsächlich Koalitionen, die vielleicht ungewöhnlicher sind. Und ich fände es für das Land und durchaus total sinnvoll, wenn Gewerkschaften und Arbeitgeber das, was sie von der Politik immer fordern, nämlich die Vorurteile hinter sich zu lassen, auch aufeinander zugehen. Also sowas könnte so ein Abend ja schon bringen. Es ist ja nicht institutionalisiert, dass sich Arbeitgeber und Gewerkschaften gar nicht mehr begegnen können.
Ja klar, gegen das Klima finden immer alle zusammen. Ne?
Gut, das ist das.
Nein, weil die Rechnung jemand anders zahlt.
Ja, genau. Aber die Idee, dass man jeweils abgibt, damit es gemeinsam vorangeht, ich glaube, das haben Sie beschrieben. Aber das wäre sinnvoll.
Also es zu kontextualisieren, im Prinzip etwas groß zu machen. Das Paket ist ja riesig und die Teilnehmer sind auch sehr vielfältig. Deswegen bieten sich schon Chancen, auf eine ganz andere Perspektive sich einzulassen. Wenn wir also nur immer darüber diskutieren, unter Verteilungsfragen die Probleme anzugehen und nicht unter Gerechtigkeitsfragen, dann verengt sich natürlich auch der Korridor, wie man am Ende sich wechselseitig etwas zumutet. Denn wenn ich nur immer danach frage, wer kann gewinnen oder kann verlieren und nicht danach frage, dass es vielleicht um die Verlässlichkeit der Systeme geht, die im Zentrum stehen. Nicht wer profitiert und wer verliert, sondern dass wir das, was wir an verlässlichen Systemen haben, um die aufzufangen, die etwas brauchen, auch auffangen können, dann, glaube ich, hat man einen Dreh. Und wenn ich immer nur höre, dass ich nicht nur beschimpft werde, sondern dass ich auch vom Ausgangspunkt her Themen setze, die eben weniger mit Gerechtigkeit, sondern vielmehr mit der Zahlenarithmetik zusammenhängen, dann wird das für viele einfach unverständlich. Und deswegen brauche ich einen anderen Zugang. Vielleicht von dem Kernsatz könnte man sagen, die Sozialpolitik, um die es ja in vieler Weise sich dreht, ist ja etwas, was diese Demokratie absichert. Wenn man sich auf so einen Satz verständigen könnte, wäre das ja eine Richtschnur, an der man auch sich orientieren könnte. Und dann kann jeder geben und nehmen. Aber wenn es nur immer darum geht, mit Zahlen sich etwas vorzurechnen, dann kommt man nicht weiter.
Man braucht ein
ganz anderes Wording
und
eine andere Perspektive, die sich in so einem Abend durchaus entwickeln kann.
Ja, aber im Moment geht es vor allen Dingen immer um das Rechnen, um das Geld, was dann nicht genug ist. Und dann, ja, auf der einen Seite, dann gibt es mal einen Tankrabatt, dann gibt es jetzt die Idee, dass man mit einer Steuerreform Arbeitnehmer mit, glaube ich, 450 oder 500 Euro im Jahr entlastet.
Aber wir beteiligen uns alle immer mehr und die Beteiligungsnotwendigkeiten sind ja ganz wichtig. Wenn wir wissen, dass es fair, gerecht, sozial ist, dann machen wir auch mit. Also es braucht eine moralische Grundlage dessen, was man auch vereinbart.
Ja, es braucht eine andere Kommunikation, auch des Kanzlers, der das muss man auch zu diesem Gipfel, glaube ich, schon sagen und wissen, das lange nicht wollte. Er wollte genau sich nicht mit den Arbeitgebern und Gewerkschaften an einen Tisch setzen. Das war eine Idee, die die SPD, die der Vizekanzler Lars Klingbeil, vor allem in die Diskussion gebracht hat, nach diesem missglückten Treffen in der Villa Borsig Mitte April, wo die Koalition sich wirklich mehr zerlegt hat als sonst irgendwas. Da sollte es den großen Wurf ja schon geben. Das hat überhaupt nicht gepasst und nicht geklappt. Und dann hat man sich überlegt, was machen wir? Und dann war die SPD ganz schnell dabei zu sagen, also dann, Stichwort konzertierte Aktion aus den 60er Jahren, alle an einen Tisch, wir wollen reden. Friedrich Merz hat das lange als Das ist alles, das war ihm zu viel und das war ihm auch zu überfrachtet. Jetzt hat er sich darauf eingelassen, jetzt muss er aber auch was draus machen. Also ich glaube, die Sprachlosigkeit des Kanzlers, die wir in den letzten Wochen erlebt haben, die muss jetzt irgendwie aufhören. Und er sollte so einen Abend nutzen, auch sich den Input zu holen und dann aber auch mit einer tatsächlichen Kommunikationsstrategie in die nächsten Wochen zu starten. Die werden entscheidend sein für diese Koalition. Und er ist derjenige, der es nach außen verkaufen muss.
Es gab einen ganzen Fragenkatalog, den man den Arbeitgebern und den Gewerkschaften gegeben hat. Also da sollten sie immer so ein bisschen sozusagen ihre Hausaufgaben machen vorher, um zu sagen, wo die Reise hingehen soll. Ist das ein richtiger Ansatz, Herr Kunker? Oder wie kriegt man so ein gemeinsames Verständnis hin für das, was jetzt gut ist für das Land? Weil das haben, glaube ich, viele Bürger das Gefühl, dass das nicht passt irgendwie.
Ich weiß gar nicht, ob das mein Kompetenzbereich ist. Aber ich wollte vielleicht noch mal zur Klarstellung zu dem, was ich gerade gesagt habe, vielleicht geht das schon in die Richtung sagen. Es geht mir ja gar nicht darum, dass ich das normativ nicht wünschenswert fände, dass man auf so einem Gipfel was schafft. Sondern darum, dass ich glaube, dass es unvermeidbar ist, dass sie zumindest ein bestimmtes Maß an Enttäuschung provozieren. Und dass auch wenn man sagt, es wäre wünschenswert, dass man sich auf ein gemeinsames einigt, muss man damit rechnen, dass nicht alle damit einverstanden sind. Und auch wenn es um Gerechtigkeit geht und nicht um Verteilungsfragen, wird jemand das Gefühl haben, er wurde übervorteilt. Das sind einfach Realitäten, mit denen Politik auch rechnen muss. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, das dann immer gleich als Scheitern zuzurechnen. Also ich glaube, was wir beobachten, ein Prozess, in dem im Konflikt darüber gestritten wird, wie man mit einer Situation umgeht, ist erstmal politisch erwartbar und normal. Und Politik erzeugt ein Stück weit auch, und das ist auch ihr eigenes Problem, immer die Dringlichkeit, entscheiden zu müssen, um Entscheidungen herbeiführen zu können und schafft damit natürlich auch immer eine Fallhöhe, von der man dann stürzen kann. Ich würde mal vermuten, dass das jetzt nicht die entscheidende Nacht für die Koalition war. Da kommt wieder eine.
Und ja, dann ist wahrscheinlich
terminiert.
Ja. Angesetzt.
Genau. Für den 1. Juli, glaube ich. Ne?
Dann und ich glaube, das muss man auch, wenn man in einem Rückblick auf die politische Geschichte der Bundesrepublik guckt, festhalten. Reformstau konstatierten gab es immer wieder, bei dem man sich nicht einigen konnte. Und das ging dann so lange, bis man sich geeinigt hat. Und dann war es vielen auch nicht recht. Mit der Realität muss man einfach rechnen.
Ja, aber man hat ja dann auch noch Wahlen, die sich verändern. Und man hatte vielleicht damals vor 30 Jahren nicht das Problem, dass man eine Partei hat, die so stark, die im Moment die stärkste Partei ist, die AfD, die in ihrer Art natürlich eine Bedrohung für alle anderen Parteien ist. Das ist ja doch der Unterschied, Frau Winkelmann. Oder ist das der Treiber eigentlich im Moment, dass die...
Ja, ich fürchte ehrlich gesagt, die Koalition hat immer noch nicht begriffen, wie groß die Gefahr ist, die da von rechts droht. Und aktuell erlebe ich jedenfalls nicht die Aktivitäten zum Beispiel zur Rettung des liberalen Rechtsstaats. Oder ich höre zu wenig darüber, wie man denkt, den Föderalismus einzusetzen, um gegen mögliche AfD-Mehrheiten in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern vorzugehen. Aber grundsätzlich haben wir doch das Problem, dass die Koalition noch nicht mal eine gemeinsame Problembeschreibung hat und auch in der Weise quasi die Vision nicht entwickeln kann, von der Herr Korte schon sprach. Und dass so ein Gipfel wie der heutige dafür eben einfach nicht geeignet ist, diese Form der Verständigung herzustellen, sondern dann hätte man im Vorwege das sorgfältig und auch möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also auch ohne, dass das eventuell bekannt wurde, hätte man ausloten müssen, was überhaupt an Gemeinsamkeiten in der Problembeschreibung da ist, um dann vielleicht sich zu inszenieren am Abend wie heute im Kanzleramt und alle stehen davor und wollen dann nachher ihre Pressestatements abgeben. Aber die Aktion heute ist eben maximal vergurkt kommunikativ. Und so gesehen...
Das würden Sie jetzt schon vorhin eins schon so sagen?
Naja, wenn der Kanzler da reingeht und sagt, ich will das eigentlich nicht, ich weiß nicht, was die SPD da redet, wenn die sagt, sie wollen eine konzertierte Aktion. Okay. Die Gewerkschaften gehen da rein und sagen, ich weiß auch nicht so recht, was ich da soll. Und die Arbeitgeber sind sowieso beleidigt. Was soll denn dabei genau entstehen? Und es ist aber okay, es hat eine symbolische Wirkung, dass sie überhaupt an einem Tisch sitzen, aber mehr ist da eben heute nicht zu erwarten.
Das heißt, da ist dann immer noch mehr Enttäuschung und man treibt noch mehr Menschen
Naja, ich weiß nicht, also dass es kommunikativ nicht glücklich ist, glaube ich auch, aber es gibt ja ein Problem und es gibt nicht nur das Problem, dass die Wirtschaft nicht anspringt und dass wir Sozialversicherungen haben, die zu teuer werden, sondern diese Regierung muss am 6. Juli, das ist auch bald, einen Haushaltsentwurf für 2027 verabschieden. Das ist die ureigenste Aufgabe einer Regierung. Das hat jetzt mehrfach nicht geklappt, deswegen ist die Ampel gescheitert. Und das ist sozusagen, das sind die Hausaufgaben. Und in diesem Haushalt für 27 geht jeder vierte Euro in die Rente, also in Leistung des Bundes für die Rente. Dass das nicht funktioniert mit den Verteidigungsausgaben, mit den anderen Ausgaben, die auf diesem Haushalt lasten, und dass sich das Kabinett darauf verständigen muss, und zwar jetzt, um es dann zu verabschieden, ist klar. Das heißt, es gibt etwas, was die wirklich erledigen müssen. Und wenn sie sich dazu Hilfe holen für eine Wirtschaft, die wieder anspringen soll, finde ich das in Ordnung. Tatsächlich aber müssen vor allem die Minister, die Ministerinnen und der Vizekanzler, auch Finanzminister, mit dem Kanzler ausloten, wie gehen wir in diesen Sommer. Und es gibt viele Dinge, die im Bundestag liegen, leider noch nicht Rentenreform, aber Krankenreform, GKV-Reform für die Krankenversicherung, die Pflegereform soll kommen. Also es gibt eigentlich sehr viele Punkte, die untereinander jetzt schon mal bald besprechen sollten, wie sie da zusammen reingehen. Und deswegen, ich glaube, auch heute ist sozusagen das große Bild, aber es wird viel um Detailarbeit gehen in den nächsten Wochen. Und da ist auch ein Prozess aufgesetzt worden, den der Sherpas, also die sozusagen die Arbeitsebene darstellen. Und angeblich ist man da etwas weiter, als man vor dem Villa-Borsig-Treffen war. Und angeblich hat man einen Plan, aber den gilt es dann auch jetzt bald umzusetzen.
Überfordert die Regierung sich damit etwas, Herr Korte, dass sie zu viel jetzt auf einmal, dass da auf einmal so eine Eile ist und sagt, jetzt müssen wir das alles noch irgendwie vorm Sommer hinkriegen, weil das ja wirklich große Brocken sind?
Also Zeit ist erstmal immer eine Chiffre für Freiheit. Und insofern, wenn man sie verspielt, wenn man Zeitdruck unnötig produziert, dann gehen natürlich auch Optionen verloren. Aber in Verhandlungsarrangements bietet es sich an, etwas zu limitieren, um dann zu sagen, unter diesem Zeitdruck kommen wir dann am Ende auch zu einem Ergebnis. Das hat sich eigentlich fast immer bewährt. Aber es sind ja zwei Dimensionen, die wir hier bereden. Das eine ist die Kommunikation. Wann umwirbt man uns mal mehr, auch im Blick auf den Wählermarkt? Wir wären ja bereit. Es gibt ja eine aufbruchsbereite Mitte geradezu, die auf Angebote wartet. Die Politik macht uns keine Angebote. Öffentlich wird nur eigentlich über die Größenordnung der AfD geredet, aber nicht über zentrale Mitte-Probleme in der Auseinandersetzung. Also kommunikativ könnte man sagen, ich brauche euch. Und deswegen schlagen wir jetzt Folgendes vor. Aber das wird nie gemacht, sondern es wird immer nur entweder angeordnet oder man wird irgendwie beschimpft, zu einer Gruppe zu gehören, die gerade nicht leistungsfähig ist. Das ist die kommunikative Ebene. Die andere ist die Komplexitätsebene. Wenn Sie zu Recht verweisen auf die früheren Jahrzehnte mit den Durchbruchgipfeln, der Grad der Komplexität heute, glaube ich, in der Gesellschaft ist größer, als er vor 20, 30 Jahren der Fall war. Aber es gibt viele Auswege, um mit Komplexität umzugehen. Eine ist zu priorisieren. Aber was ist einem wirklich wichtig? Deswegen so ein Abend kann schon helfen zu sagen, was ist uns wichtig? Was soll für die Mehrzahl der Bürger am Ende wirklich besser werden? Was ist der Nutzen, dass es besser wird? Mhm. Wenn man sich darauf verständigt, dann priorisiert. Daraus kann man ja dann alles ableiten. Mhm. Die Komplexität reduzieren kann man nicht mehr.
Weil das ist ja die Frage, Sie haben ja sehr viel gearbeitet über die Polarisierung in der Gesellschaft und die Frage, wo die Mitte sozusagen auch ist. Also ist es eigentlich klar, was die Bürgerinnen und Bürger wollen? Und ist da viel mehr Konsens, als wir oft sehen?
Also erstmal ist dieses Bild an der Mitte und dann der Ränder, wenn man sich so meinungsverteilt, wahnsinnig schwierig. Und eigentlich ist die empirische Forschung sich ziemlich einig, wenn es um Themen geht, ist die deutsche Bevölkerung nicht polarisiert. Es gibt Streit zu einzelnen Themen, da geht es aber wild durcheinander, da sind überhaupt keine klaren Einstellungsprofile drin. Es gibt Themen, bei denen gibt es quasi gar keine Mitte, es gibt Themen, bei denen tummeln sich alle in der Mitte. Das ist so einfach nicht. Und das ist auch bei diesen Fragen so, dass man sagen kann, natürlich gibt es immer wieder breite Einigkeit für Dinge wie zum Beispiel einen finanzierbaren Sozialstaat, aber sobald man ins Detail geht, fällt das halt auseinander. Das ist aber auch ein Stück weit erwartbar. Das ist eher eine Frage davon, wie fein will man sich darauf eigentlich einstellen und wie weit ist es auch die Aufgabe von Politik, da Konflikt zu organisieren, um Widerspruch auch ein Stück weit absorbieren zu können. Also man muss nicht mit allem einverstanden sein, wenn man sich in dem Punkt, den man wichtig findet, repräsentiert fühlt, um es mal einfach zu machen.
Können Sie ein Beispiel nehmen?
Naja, das wäre im Prinzip eigentlich was Ähnliches wie das, was Sie gerade gesagt haben. Ja, wenn man sozusagen den Leuten sagt, darauf können wir uns doch einigen, dann sind die Leute wahrscheinlich bereit, viel Widerspruch hinzunehmen. Aber ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man davon ausgeht, dass die Uneinigkeit in der Politik aus der Uneinigkeit in der Bevölkerung kommt. Ich glaube in der Tat, dass das, was wir gerade erleben, relativ unabhängig von der Uneinigkeit in der Bevölkerung ist. Und wir haben das Problem, dass wir Parteien und Interessengruppen haben, die sich gegeneinander unterscheidbar machen und ihre Leute an sich binden, indem sie gegen die anderen sind. Das ist normal in der Demokratie.
Das ist aber schwierig in der schwarz-roten Koalition, wenn jetzt irgendwie
Arbeit geht. Genau, das ist schwierig in der aktuellen politischen Situation, in der egal welche Koalitionen herauskommen, unkonventionelle irgendwie große Koalitionen sind. Auch die Ampelkoalition war im Prinzip eine große Koalition. Da sind im Prinzip lagerübergreifende Bündnisse nötig und die machen es wahnsinnig schwierig, sich gegeneinander zu profilieren. Deswegen wirken diese Koalitionen immer gleichzeitig irgendwie unentschlossen und zerstritten. Und das ist ein Stück weit natürlich auch das Drama, das man auf diesem Gipfel aufgeführt bekommt. Sie können sich alle an einen Tisch setzen, das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, man muss sie irgendwie auch alle an einen Tisch kriegen, damit überhaupt noch was passiert.
Ja, aber es gibt halt nichts mehr zu verteilen. Also geht ja noch nicht mal mehr darum, dass man den Menschen sagen kann, euer Status quo ist sicher gerade. Sondern eigentlich geht es darum, Reform ist ein sehr schönes Wort für Sparanstrengungen, weil es nicht so weitergehen kann, wie es jetzt ist. Demografie und so weiter. Das heißt, also der bisher nicht ganz so als großer Kommunikator aufgefallene Friedrich Merz und vor allen Dingen nicht als empathischer Kommunikator, also der die Leute wirklich für sich, der die mitnimmt, das haben Sie auch beschrieben, muss eigentlich am Ende dieses Prozesses den Wählern sagen, also es wird für alle etwas schwieriger werden, es wird hoffentlich gerecht zugehen, aber jeder wird seinen Teil beitragen müssen, damit es uns möglicherweise genauso geht wie jetzt, aber es wird nichts mehr besser werden. Und dann hat er Landtagswahlen im Osten vor der Tür. Also das wird ein schwieriger Sommer, aber der Herbst wird nicht einfacher für die Koalition.
Genau, und dann sind wir eben bei Verteilungskämpfen. Also so sehr wir auch danach dürsten, dass es große mitnehmende Politikentwürfe gibt und die Union ist sich da halt auch untereinander nicht eins. Ob es ihr gelingt, das Arbeitgeberlager zu belasten, ob es ihr gelingt, ihre eigene Klientel, die da besser verdienen, die der besser Gestellten zu belasten. Die SPD ist da relativ klar unterwegs, aber da läuft halt eine Kampflinie und die kennen wir auch aus anderen größeren Koalitionen. Und das ist ja die Bundesrepublik eigentlich gewohnt, zu sagen, wir reformieren unseren Sozialstaat und irgendwer muss jetzt aber auch von der besser verdienenden Seite was mit drauflegen. Am Ende ist es zuletzt in der Regel nicht so gekommen. Aber vielleicht ist das jetzt ja die Sternstunde, in der die SPD mal wieder einen Sieg erringt, weil der Druck der AfD so groß ist. Weil es eben echt eine miese Situation ist, Wahlen im Osten vor der Brust zu haben und dann zu sagen,
wo die SPD ja ganz schlecht dasteht.
Ja gut, aber dann zu sagen, wir kürzen alle eure Renten und alle Besserverdiener können sich zurücklegen und die Beamten auch, ist vielleicht keine tolle Idee. Daher bin ich sehr gespannt, ob jetzt vielleicht die Sternstunde ist, in der wirklich auch mal alle was auf den Tisch legen.
Die Koalitionen sind dann stark, wenn sie sich in Verschwendungsharmonie zeigen können. Und das haben wir erlebt.
War
ganz
oft der Fall.
Genau, war ganz oft der Fall. Wenn es nicht gereicht hat, hat man sich weiter verschuldet. Und darin war man sich einig. Andererseits kann man natürlich schon sehen, dass Koalitionsregierungen wirkungsvoll waren in zurückliegenden Jahrzehnten. Auch wenn man sich in vielen Dingen uneinig war, aber doch gab es so einen Führungsanspruch aus dem Kanzleramt heraus. Also die Kanzlerdemokratie basiert auf einem Kraftzentrum, das auch funktioniert, mit einem Führungsanspruch, ohne ihnen immer eine richtige Kompetenz auszurufen. Aber das ist ja etwas, was im Moment vollkommen fehlt. Wir haben gar kein erkennbares Kraftzentrum. Es gibt einen, der anordnet, aber da folgt nichts raus. Es gibt über 150 Gesetze, die ja auch schon gemacht worden sind. Und die Gesetzesinitiativen im Kabinett, habe ich den Eindruck, dienen als Anregung zur parlamentarischen Mitsteuerung. Mehr nicht. Und das geht um die eigenen Leute. Also Führende brauchen Folgende. Aber das ist aus dem Kanzleramt offenbar niemand bewusst. Und noch ein anderes, auch kommunikatives Desaster. Ich finde, je mehr man den Chef des Kanzleramtes öffentlich kennt, desto schlechter ist es. Er kann ja nicht mehr verhandeln. Also jeden Satz, den er in solchen Runden sagt, minimiert seine Möglichkeiten, Kompromisse zu finden mit Partnern, die er hauptamtlich und hauptberuflich zusammen
ist. Thorsten Frey gibt zu viele Interviews,
genau,
sagen Sie.
Tagesintegrationsweltmeisterschaft. Das muss ein Chef unter Händler ja machen, ohne sich einem Wort festzulegen. Aber er legt sich jeden Tag mit Sätzen fest. Wie will ich denn danach verhandeln?
Also das hört man oft, dass man sagt, diese Regierung hat so viele handwerkliche Fehler. Da sind so wenige Leute, die erfahren sind. Ist das so?
Ich halte das für das größte Problem des Kanzleramts vor allem. Also tatsächlich war Friedrich Merz nicht erfahren im Regierungshandwerk, aber hat sich mit Leuten umgeben, die es auch nicht sind. Also Thorsten Frey, der Chef des Bundeskanzleramtes in Berlin, ein sehr angesehener Politiker, sehr beliebt, kommunikativ begabt. Aber er ist halt nicht einer, der so eine Administration durchexerziert. Da gibt es in den Ländern zum Beispiel, also Hendrik Wüst hat in NRW jemanden, der die Staatskanzlei sehr geräuschlos leitet. Genau. Ja. Gibt es in Hessen, gibt es in Bayern. Also es gibt diese Menschen, die kennt man aber eigentlich in der Öffentlichkeit nicht. Und aus guten Gründen, weil die haben anderes zu tun. Und ich glaube, dass da Friedrich Merz ein bisschen zu schnell war mit all dem, was er sich so vorgestellt hatte. Er hat dann an Weihnachten mal seinen Büroleiter ausgetauscht, weil man offenbar nicht zufrieden war. Damit hat er es aber auch gut sein lassen. Und das war zu wenig. Also gerade diese administrativen Abläufe, auch in Vorbereitung dieser Treffen, nicht nur die Kommunikationsstrategie, sondern was lege ich den einzelnen Teilnehmern vor, ist das, was ja in der Villa Borsig parteiübergreifend übrigens gesagt wurde, das lief wirklich schlecht. Und das ist natürlich etwas, was man auch im Laufe des Prozesses jetzt nicht so schnell aufholen kann. Aber jetzt ist die Runde größer, die insgesamt berät. Jetzt sind die Fraktionschefs dabei. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt macht für die CSU wirklich so eine Arbeit, so eine Doppelarbeit. Er ist eigentlich Minister, verhandelt. Aber in jeder dieser Sherpa-Runden, muss man sagen, okay, also da ist jemand, der hat mal regiert, der hat sich da eine blutige Nase geholt als Verkehrsminister, aber hat offensichtlich internalisiert, was es heißt, regieren ist ganz viel, ja, immer noch Koordination und auch Akten lesen, trotz KI.
Ja, und die Fraktionsvorsitzenden hatten früher die Aufgabe, die Königin oder den König zu schützen und nicht selbst König zu werden. Das ist auch ein Unterschied.
Sie meinen Jens Spahn.
Ja. Okay, nur, dass wir es einmal. Das ist auch ein Unterschied. Also wir haben verschiedene Ebenen, bei denen man ein Problem wie heute Abend durchaus lösungsorientiert angehen könnte. Eins ist genau diese administrative Konstellation.
Ja. Also viel liegt es am Personal, viel liegt es an der Kommunikation. Die Frage ist aber,
die Machtzentrierung nicht zulässt.
Aber Herr Kumka, was würden Sie sagen, wie veränderungsbereit und willig sind denn, also wenn diese Runde jetzt tolle Sachen sich überlegt, wie kommt das denn dann eigentlich an? Was denken Sie, wie veränderungswillig oder ist so die Bevölkerung? Was würden Sie da sagen?
Das ist so eine Frage. Da stimmt jede Antwort und keine. Ich glaube, die meisten Leute sind sehr veränderungswillig, wenn es ihnen passt. Und dann kommt es drauf an. Es gibt in der Forschungsliteratur gibt es einen relativ breiten Konsens, dass es sowas wie eine Veränderungsüberforderung in breiten Teilen der Bevölkerung gibt. Das bezieht sich aber meistens eher auf den soziotechnischen Wandel und auf solche Dinge wie zum Beispiel Preissteigerungen und weniger auf Reformen der Politik. Dass die Leute jetzt davon überfordert würden, dass die Politik ständig reformiert, ist, glaube ich, nicht so.
Oder Sie sind überzeugt von etwas. Also ich meine, man hat, wie schnell Menschen sich an ChatGPT gewöhnt haben, an irgendwelche WhatsApp- oder Signal-Gruppen, da merkt man ja, wie so Kommunikation sich verändert, weil sie sind davon überzeugt. Und dann verändern sich auf einmal alle.
Was ich sagen wollte, ging ein bisschen in die Richtung, ich glaube, das Problem ist nicht so sehr die Bereitschaft. Abstrakt bereit sind alle, es kommt dann eben drauf an. Sondern das Problem ist auch, wann ihnen die Verantwortung auch so ein Stück weit übergeholfen wird. Und diese Trope, die Bevölkerung wäre nicht veränderungsbereit genug, die hören wir zuverlässig immer dann, wenn im medialen Betrieb die Ratlosigkeit darüber ausbricht, warum nichts passiert. Das hat aber meist nur sehr begrenzt was mit dem Veränderungswillen der Bevölkerung zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie Politik zum Beispiel Wahlumfragen liest. Und dann feststellt, die Leute sind sehr unzufrieden mit unserer Arbeit, dann müssen sie wohl veränderungsunwillig sein.
Was wäre denn dann die Antwort, die Sie geben würden darauf, dass die Bevölkerung ist so extrem unzufrieden mit dem Kanzler, mit der Regierung insgesamt?
Aber diese Runde hat gerade auch nur Kritikpunkte artikuliert. Mhm. Warum soll die Bevölkerung denn zufriedener damit sein als diese Runde hier?
Ja, aber was würden Sie denn, was wäre denn für Sie ein Punkt, wo man ansetzen würde?
Wir haben aber Auswege gezeigt.
Richtig. Und wenn die dann genommen werden, dann sind die Leute vielleicht. Aber also was ich damit nur sagen will, ist, was sind denn, wir kennen das nur aus Umfragedaten. Und aus Umfragedaten wissen wir, wenn die Leute gefragt werden, ob sie mit der Regierung zufrieden sind, dann sagen sie gerade nein.
Das ist ja schon unterschiedlich, oder? Das ist
nur 87% waren bei der letzten Umfrage unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Ja. Das finde ich schon ziemlich
einig. Das ist doch viel.
Die Deutschen sind sich ziemlich einig.
Ja, aber das ist ja nicht immer so gewesen.
Ich meine, das ist in großen Teilen ist das ein ziemlich getreues Abbild davon, wie die Leute die Regierung massenmedial auch wahrnehmen. Das heißt, die Regierung ist mit sich selbst unzufrieden. Der Kanzler verliert die Geduld mit den Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten ziehen irgendwelche roten Linien. Die Journalistinnen sehen alle überall technische Fehler, die Beobachterinnen auch. Und dann hält man der Bevölkerung den Mikrofonhörer hin und sagt, wie finden Sie es denn? Und dann sagen die natürlich auch nicht super.
Ja, und wie kommen wir jetzt da raus? Also was heißt denn das?
Es gibt eben Korridore, bei denen man auch eine Bereitschaft hat, auf Veränderungen eingehen zu können. Also man hat immer nur den Eindruck gehabt, die Politik muss sich irgendwie schützen vor den Bürgern, weil sie keine Veränderung haben wollen. Aber im Moment geben andere Zahlen auch so einen Korridor durchaus preis, bei dem eine Bereitschaft da ist, auf Veränderungen einzugehen. Dieser Zeitkorridor wäre in diesem Jahr da, dass die Mehrheit der Deutschen durchaus Unpopuläres am Ende auch unterstützt unter den Rahmenbedingungen einer Modernisierung.
Ich glaube, da geht es um die Problembeschreibung nochmal. Also es geht, glaube ich, darum, dass sehr viele Leute sehr wohl spüren, dass die Probleme, die die Bundesrepublik hat, größer sind, als sie in der Vergangenheit waren. Das sind übrigens nicht die Rentenbeiträge, die seit Jahren nicht gestiegen sind. Und es ist natürlich auch naheliegend, in einem Land mit vielen Rentnern viel Geld für die Rente auszugeben. Das Problem ist, dass das deutsche Geschäftsmodell zusammenbricht. Niemand will mehr unsere steinzeitlichen Verbrennerautos haben. Wir kriegen kein günstiges Gas mehr. Das ist alles x-fach aufgezählt worden. Und das sind halt Probleme, die Leute nicht verursacht haben. Das waren falsche Wirtschaftsentscheidungen, falsche Weichenstellungen in der Vergangenheit. Und ich sehe als Arbeitnehmerin auch nicht ein, warum ich dafür zahlen soll, wenn andere Leute relevante Fehlentscheidungen in der Vergangenheit getroffen haben.
Wer sollte dann zahlen?
Und das muss dann eben so ein Kanzler und so eine Koalition dann mal erklären, dass es jetzt gilt, angesichts einer wirklich wachsenden, schwierigen Konkurrenz, zum Beispiel in China, das Geschäftsmodell Deutschland neu aufzuzäumen und dass dafür alle, und zwar alle, sich anstrengen müssen. Und das hören wir halt von der Union nicht, dass sie bereit ist, bei Besserverdienern und sehr, sehr wohlhabenden Menschen auch Geld einzufordern.
Wir hören aber von der SPD auch nicht, dass man vielleicht doch mal überlegt, wo ein Sozialstaat nicht mehr tragfähig ist für dieses Land, was wir gerade haben. Also wo vielleicht tatsächlich jeder etwas geben muss, die Reichen mehr, klar. Aber dass eine Krankenversicherung, wie sie jetzt halt aufgestellt ist, eine Pflegeversicherung, die vom Anspruch her irgendwie suggeriert, sie deckt die Kosten im Alter schon ab, dass das einfach nicht stimmt. Also ich glaube, man muss einfach vielleicht ehrlicher sein zu den Menschen und sagen, wir sind ein Staat, wir geben eine Daseinsvorsorge. Aber wir können euch auch nicht davon entlasten, euch mit euren eigenen Problemen auseinanderzusetzen.
Ja, aber dann gibt es einen Tankrabatt, weil dann...
Völliger Quatsch.
Ja, der Spritpreis steigt. Ja,
das ist eine sozialdemokratische, in dem Fall wirklich vom Vizekanzler, Finanzminister Klingbeil durchgedrückte, wir müssen jetzt was machen, wir haben Wahlen im Osten. Die Wahlkämpfer im Osten der Union sagen auf jeden Fall, wir brauchen jetzt irgendein Symbol. So, und jetzt sind 2 Monate rum, jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür, jetzt verabschiedet sich diese Regierung, wurde gerade heute entschieden von diesem Tankrabatt wieder, weil er so teuer ist. Ach, Überraschung. So, und jetzt schauen sich alle an und dann heißt es wieder, aber wir sind darauf vorbereitet, wenn der Spritpreis noch viel stärker steigen sollte. Quatsch, niemand ist vorbereitet. Es hat ja schon vor 2 Monaten nicht geklappt. Und was schon stimmt, und da muss man die Regierung natürlich in Schutz nehmen, das, was von außen reinkam in den letzten Jahren, Ukraine-Krieg, jetzt ein völlig erratischer US-Präsident mit all seinen Vorstellungen von Zöllen, jetzt diesen Krieg im Nahen Osten, das ist natürlich auch für so eine Regierung wirklich, das sind Schläge. Aber mit denen muss man umgehen und ganz schnell sich zu überlegen, wir entlasten irgendwo willkürlich mit der Gießkanne, das war eine schlechte Idee.
Sie wollten eben noch mal.
Okay. Aber im Grunde liegen die Vorschläge ja auch schon lange auf dem Tisch. Es muss ja hier nicht das Rad der Sozialpolitik neu erfunden werden. Also diese Koalition ist nun wirklich eine besonders schwache Koalition mit besonders unerfahrenen Menschen angesichts besonders großer Probleme. Aber die Idee, die Sozialversicherungen effizienter aufzustellen, die Idee, Beamte in ein System mit reinzuholen, wo sie mit reinzahlen, die Idee, bei der Betriebsrente noch mal was zu unternehmen, das ist ja alles da. Und insofern bin ich ganz getrost, dass wenn in wenigen Tagen, es ist jetzt ja auch nicht mehr lange hin, die Rentenkommission ihre Vorschläge vorlegt, dass dabei was sein wird, worauf sich Schwarz-Rot auch einigen können wird und dass sie dies uns dann als ultimative und nur von ihnen selbst ersonnene Rentenreform, die für die nächsten 100 Jahre halten soll, dann vorlegen werden.
Aber das ist interessant, weil ich glaube, auch bei der Rente wird man sich einigen. Interessanterweise, ich glaube, dass diese Themen Einkommenssteuerreform, also wo belaste ich, gibt es eine Reichensteuer, gibt es einen Spitzensteuersatz, den wir erhöhen. Das ist für die Union tatsächlich eine sehr rote Linie und für die SPD auch. Also ich glaube, da clasht es eher als bei der Idee, dass wir vielleicht doch ein Rentensystem brauchen, was Leute auch dazu bringt, länger zu arbeiten, aber nur die, die es auch können.
Ja, also das geht dann doch letztendlich um die Verteilung?
Es geht um die Verteilung. Das ist ja auch Politik. Also das glaube ich schon. Aber es ginge ja auch um eine gemeinsame Idee für einen, ja, unabhängig von einer Fußball-WM oder so, für diese, ja, für so ein Lagerfeuer. Also so die Idee, dass man als Land zusammensteht, auch in schwierigen Zeiten, wäre ja auch mal eine Idee, die man kommunikativ bedienen könnte.
Alle den ganzen Tag darüber nachdenken, wie man dem Kanzler die Last abnehmen kann, sich selbst zu verkaufen. Es hat idiotische Züge teilweise, dass also lauter Leute darüber nachdenken, wie diese arme Koalition quasi vor der Kommunikationsunfähigkeit ihres Kanzlers gerettet werden kann. Aber ich finde, die Materie ist da. Also sowohl die Vorschläge sind da, als auch die Leute, die das umsetzen können.
Ja, trotzdem finde ich, beantwortet es ja noch nicht die Frage, warum eine Partei, die eigentlich keine Konzepte hat, nämlich die AfD jetzt bei 29% ist und gerade bei dem Punkt von Verteilung ja
gar keine Ideen hat. Also völlig illusorische Ideen. Ja. Also ist das Rentenniveau von 78% war, glaube ich, der letzte Vorschlag. Ich meine, jetzt wird gestritten um 48%. Also das hat fast die Koalition an den Rand gebracht. Also dass die AfD, das ist ja das Problem, hat keinerlei inhaltliche Ideen, die das außer dagegen zu sein. Und dem kommt man auch nicht bei. Ja.
Wie erklären Sie diesen Erfolg?
Ironischerweise ist, glaube ich, ein wichtiger Grund für den Erfolg der AfD in den letzten Jahren gewesen, dass selbst wenn wir sowas haben wie diesen Gipfel jetzt, wir uns fragen, was das auf das Konto der AfD einzahlt oder wie wir den Erfolg der AfD erklären. Das heißt, es ist ihnen gelungen, als der große Nein-Player immer im Raum zu stehen. Egal, was politisch besprochen wird, wir werden uns fragen, was das mit der AfD macht und was die AfD damit macht. Selbst bei einem Thema, wo wir gerade festgestellt haben, sie nichts beizutragen haben. Und ich glaube, das ist nicht der böse Wille oder das Versagen einzelner Akteure. Das hängt mit ihrer Position gerade zusammen, damit, dass sie so stark sind, dass sie von allen als Bedrohung wahrgenommen werden. Aber das stärkt sie nochmal. Und ich glaube, was sie effizient hinbekommen haben in den letzten Jahren, ist, die Unzufriedenheit mit der Politik auf sich zu bündeln. Weil sich alle anderen auch so drauf eingestellt haben. Und ich glaube nicht, dass man das durch thematische Zugeständnisse wegkriegt. Ich glaube, es gibt nicht das Thema, an dem das liegt. Das haben, glaube ich, die letzten Monate auch gezeigt. Wenn man denn,
Migration ist das
Thema. Wie restriktiv man mit der Migration umgeht, wann immer man die Sorgen und Nöte, wie das dann immer heißt, der Menschen ernst nimmt, stärkt man sie eigentlich eher, als dass man sie schwächt. Ich glaube, das Problem ist in der Tat, wir haben es mit der Politik zu tun, die gerade eine Reihe von strukturellen Blockaden hat. Und es ist der AfD gelungen, der stärkste Veto-Player da drin zu sein. Und einen Weg daraus wird es so schnell nicht geben. Es sei denn, jemand anders übernimmt diese Rolle. Das gibt es auch. Also ich glaube in der Tat auch, dass wir uns von der Idee verabschieden müssen, wir müssen das jetzt alles in Einigkeit lösen. Ich glaube, egal welche Lösung man für diese Probleme gibt, es wird Widerspruch geben. Und ich glaube, gerade wenn wir damit rechnen, dass die AfD in den nächsten Jahren auch Wahlen gewinnt, dann tun wir gut daran, auch sowas wie Widerspruch erstmal nicht immer schlecht zu finden. Also wenn es jetzt Proteste gegen diese Reformvorhaben gibt, dann mögen wir das aus verschiedenen Gründen bedauerlich finden. Gleichzeitig ist es aber auch ein wichtiges Zeichen, dass die Demokratie funktioniert. Ja, und wenn man in den USA eins gerade sieht, dann dass Widerstand in so einem Fall zentral von zivilgesellschaftlichen Akteuren ausgeht und nicht von den Institutionen, denen man das gern so überhelfen möchte. Das heißt, ich glaube, es wäre auch für uns wichtig, einfach so ein bisschen diesen Widerstandsmuskel, den die Leute da noch haben, auch positiv ernst zu nehmen und nicht immer nur als Hindernis
zu sehen. Weil ja letztendlich das in der Bundesrepublik ja immer gut funktioniert, gerade diese Mitbestimmung. Und
ich beobachte so in den letzten Monaten, dass sich da was ändert, weil wir haben jetzt nicht drei Rezepte weltweit, das Rechtsautoritäre irgendwie zu bekämpfen, systematisch oder klein zu halten. Aber mit Sicherheit eignet sich kein Kulturkampf, mit Sicherheit eignet sich nichts, immer über die zu reden. Wir brauchen praktisch, oder wir schulden den Gegner der Demokratie gute Gründe für die Demokratie. Und über die müssen wir uns unterhalten. Es gibt ganz viele Inseln des Gelingens. Warum reden wir nicht über die? permanent, was auch schon gelingt. Also überall ist Lüdenscheid. Nach 2 Jahren eine Brücke wieder zu bauen, ein Weltereignis. Und so, wo ist die Insel des Gelingens bei Erstklässlern, die alle Deutsch sprechen, bevor sie in die erste Klasse kommen? In ein Wohngebäude gebaut, was kurzzeitig sehr schnell gebaut wird, bei dem man eben Mieten bezahlt. Wo sind diese Beispiele, die wir uns sofort einleuchten? Und ich beobachte es auch immer bei den Plenardebatten, wenn man auf Instagram die Rede bald, also natürlich guckt man die Plenardebatten in Gänze auf Phoenix, ist klar. Ja. Aber wenn man jetzt mal einen Ausschnitt sieht bei Instagram, dann posten doch die Abgeordneten immer nur nach rechts guckend ihre rhetorisch brillanten Argumente gegen die AfD. Aber ich höre nie, was sie inhaltlich zu dem Problem sagen. Oder fast die.
Bei Phoenix wird auch auf Instagram. Phoenix wird auch bei Instagram gepostet.
Ich finde, es ändert sich etwas, ja. Dass die Mehrzahl schon bewusster wird, dass wir über uns reden müssen und nicht immer nur über die Ränder. Man kann die AfD herbeifürchten und in Angst sind wir ganz groß.
Ja. Aber mit Instagram werden wir das Problem nicht lösen, solange die Algorithmen nicht auf den sozialen Plattformen von Antidemokraten aus den USA bestimmt werden, die also systematisch natürlich die AfD und andere Rechtsextreme begünstigen, das weiß auch jeder. Ja. Also solange es zum Beispiel auch nicht gelingt, die Plattformen zu regulieren, werden wir ein Demokratieproblem behalten. Da könnte ein Wunderkanzler eine Wunderpolitik, die allen nur nützt und niemandem schadet, verkünden. Mhm. Das werden wir nicht in den Griff kriegen. Und ich höre zum Beispiel unseren Kulturstaatsminister schon seit einem Jahr ankündigen, dass er die Plattformen gerne regulieren möchte und dass er also nur noch so kurz davor
auch
entfernt
steuern
ist,
wollte er dafür
genau, alles. Eine Plattformabgabe einzurichten. Man hört nichts dergleichen, was in Richtung Umsetzung weist. Und das ist Teil des Problems. Also der politische Diskurs ist verschoben. Er wird mitbestimmt über Social Media, also über die digitalen Plattformen, durch antidemokratische, teilweise faschistische Akteure. Und so lange werden gelungene Rentenreformen oder gelungene Krankenkassenreformen nicht viel dazu beitragen können, dass die AfD wieder schrumpft.
Was wäre denn eine gute Schlagzeile, Frau Münzermann, die Sie sich wünschen würden für morgen nach diesem Reformgipfel heute?
Den Regenbogen entlang gehen. Walking on Sunshine oder so. Nein, ich würde mir schon wünschen, dass man, also entweder, wenn es nur Plattitüden sind, dann würde ich wünschen, dass man zur Tagesordnung übergeht und das sagt, wir haben uns ausgesprochen, Punkt. Die Idee wäre ja schon zu sagen, wir haben gemeinsam einen Prozess verabredet und so war die Idee, dass man, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis, aber dass es Arbeitsgruppen gibt, die tatsächlich in den nächsten Wochen das begleiten und zwar diesen Reformprozess auch mit Blick auf, wie schaffe ich wieder mehr Wirtschaftswachstum, dass man das zusammen, also vielleicht sich einfach auf eine Arbeitsebene verständigt hat. Das fänd ich gut. Das ist nicht total sexy als Überschrift, aber ich glaube, es würde, würde diesem Land gut tun. Was also ich schlecht fände, auch wenn ich da als Journalistin Interesse dran habe, dass alle jetzt sich in Einzelinterviews äußern möchten. Aber das wäre für den Prozess wahrscheinlich nicht ganz so gut.
Ja, es gibt jetzt wohl eine Meldung aus Regierungskreisen, das Treffen sei beendet und bisher seien keine Ergebnisse bekannt. Was ja nicht heißt, dass es keine Ergebnisse gegeben hat.
Also man wollte die Fraktionen noch unterrichten, irgendwie im Laufe des Abends oder am nächsten Morgen. Kanzler Merz hält morgen eine Regierungserklärung. Da muss er darauf eingehen. Das erwarte ich schon auf jeden Fall. Es soll ja um den Europäischen Rat gehen. Aber er muss sagen, was war gestern Abend im Kanzleramt. Aber es wird wahrscheinlich dann demnach keine Einzelinterviews heute Abend geben. Das ist vielleicht schon ganz gut.
Mhm. Herr Körte, was fänden Sie, was wäre eine gute, auch ein Symbol vielleicht nach draußen, ein Signal? Ist das wichtig? Oder sind wir schon darüber hinaus sozusagen, dass das nicht mehr reicht?
Wir laufen uns ja gerade ein bisschen warm, schon in den Fußballmetaphern zu argumentieren. Das wird ja auch sendungsbestimmend sein.
Bisher sind wir ohne ausgekommen.
Ja, das stimmt, aber das verlockt mich in die Richtung. Kompany, der Trainer der Bayern, hatte neulich auf einer Pressekonferenz gesagt, als er gefragt wurde von den Journalisten, bei dem Elfmeter, den Kane verschossen hat für die Bayern, hätte vorher ein Wolfsburger den Elfmeterpunkt traktiert und so mit den Stollen bearbeitet, dass Kane den hätte verschießen müssen. Und was er denn dazu sagt, dass da einfach sowas manipuliert wurde. Und dann hat er gesagt, er versteht, dass die Wolfsburger mit allen Mitteln auch kämpfen müssen, weil sie natürlich auch etwas erreichen wollen. Er findet das nicht gut, aber er sieht die Verantwortung in der Mannschaft der Bayern darin begründet, den Elfmeterpunkt zu schützen. Aha. Das finde ich super als Antwort. Also wertschätzende Zugehörigkeitsbewusstsein, wertschätzende Zusammengehörigkeitsbewusstsein. So eine Antwort würde man aus einem ganz anderen Kontext, passt aber auch dazu. Wo ist das Zusammengehörige, was diesen Abend eigentlich geprägt hat? Gemeinwohl auszuspielen, die Mitte mit verschiedenen Interessen abzubinden, um Problemlösungen zu finden. Das macht ja unsere Demokratie groß. Wenn wir dazu nicht mehr in der Lage sind, wird es schwierig. Insofern muss man auch eine chancenorientierte Kommunikation einbringen, die wertschätzend ist für die Partner, die jetzt dort alle zusammensaßen. Das ist doch die Idee. Nicht den Gegner wieder zu beschimpfen, wer Schuld hat, wo man sich nicht einigt, sondern viel größer zu denken. Wir hatten die Verantwortung, den Elfmeterpunkt zu schützen. Das ist doch eine irre Konstellation von so einem Trainer.
So ist das wichtig, die Zusammengehörigkeit, das mehr zu betonen, auch nach so einem Abend.
Es kommt wie immer drauf an. Ich fremdle ein wenig mit der Idee, mir eine gute Überschrift zu einer Regierungserklärung auszudenken. Ich glaube, ich freue mich über alles, was zur Klärung der Lage beiträgt. Und ich glaube, ob das eine Konfliktkommunikation ist oder ob das eine Harmoniekommunikation ist, das hängt doch davon ab, ob man sich auf was einigen konnte oder ob man einen Konflikt hatte. Aber beides würde ich gerne wissen. Und ich glaube auch, dass wenn ein grundsätzlicher Konflikt durchgefochten ist, wo einer ist, dann ist das auch erstmal keine schlechte Nachricht.
Aber ist doch eigentlich auch traurig, wenn man es nicht schafft, zusammen sich auf etwas zu einigen, wo man sagt, das finden wir gut miteinander in unserem Land. Ist das nicht ein bisschen wenig dann?
Ja, aber wenn man es nicht kann, dann vielleicht auch, weil man es nicht kann. Also ich meine, wir haben auch bisher immer alle nur so Richtungsandeutungen gemacht. Vielleicht gibt es da einfach Interessengegensätze, die länger brauchen, bis man eine Lösung dafür findet oder man findet keine. Das ist eine Realität. Zumindest als Wissenschaftler muss ich damit rechnen, dass es so sein kann.
Ja, die Wissenschaftler haben mehr Zeit, glaube ich, als die Politiker. Vielen Dank für die Diskussion. Wir sind gespannt auf die Schlagzeilen von morgen, Herr Kumpka. Frau Münstermann und Frau Winkelmann, vielen Dank. Morgen schauen wir auf die USA, denn Donald Trump wird 80 Jahre und wir fragen die USA unter Trump eine Bilanz zum 80. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Und jetzt natürlich gibt es weitere Informationen auch zum Reformgipfel im Kanzleramt bei Phoenix, der Tag. Also bleiben Sie einfach bei Phoenix. Bis dann. Schönen Abend Ihnen.